Wir hören auf den Abschnitt für diesen heutigen Abend aus Matthäus 6, die Verse 6 bis zum Beginn des 8. Verses. Da heißt es: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Wir beten miteinander. Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir an diesem Abend hier sein dürfen, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir hören dürfen, dass wir wissen, du bist mitten unter uns nach deiner Verheißung. Du hast uns durch diesen Tag hindurchgebracht, du hast uns bewahrt, begleitet, gesegnet. Und an diesem Abend willst du noch einmal zu uns kommen und uns begegnen in deinem Wort. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass es uns erreicht, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, dass wir ein wenig sehen, welche Wunder in deinem Wort verborgen sind. Und wie vieles wir erst auf den zweiten und auf den dritten Blick sehen. Und wir danken dir dafür, dass wir jetzt in deiner Gegenwart sein dürfen, hier an diesem Ort und an vielen anderen Orten miteinander verbunden sind und dass du uns gemeinsam leitest durch dieses Wort, durch diese Stunde und wir dich um dein Reden bitten dürfen. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Danke, dass wir dieses lebendige Wort vor uns haben. Amen. Diese Adventlieder, die wir singen, sind ja keine netten Lieder. Also wenn man das so klingt, so hört und singt, dann hat man den Eindruck, das haben wir schon immer gesungen, das klingt so schön und so. Da kommt eine bestimmte Atmosphäre auf. Wenn man aber diese Strophen genauer ansieht und dann noch sieht, von wem sie denn geschrieben sind, nämlich von Paul Gerhardt, der kein schönes, leichtes, bequemes Leben gehabt hat, sondern der alle, nicht Höhen und Tiefen, sondern alle Tiefen des Lebens eigentlich erlebt hat und durchlitten hat und dann solch ein Lied neben vielen anderen Liedern geschrieben hat, dann kriegen wir einen Eindruck davon, was das eigentlich meint, Adventzeit und diese Lieder mitzusingen, nämlich immer wieder dieses Zeugnis, er kommt hinein in die Dunkelheit dieser Welt, er geht hinein in die Tiefen unserer Welt, auch in die Tiefen unseres Lebens. Und wenn wir diese sonderbare Formulierung heute Abend haben in diesem Thema, das Kämmerlein, ein wundervoller, heiliger Ort, dann wird das nicht irgendwie schön. Na, es wird auch schön, das hoffe ich doch, aber das ist nicht so eine seichte, nette Beschreibung für irgendetwas sehr Geheimnisvolles und Schönes, was wir entdecken wollen, sondern dasselbe. Er geht hinein in die Dunkelheit, von der wir gesungen haben, nämlich die Dunkelheit unseres Lebens. Er geht hinein in die Dunkelheit und in die Tiefen, da wo wir sind. Das ist sein Weg. Da, wo Menschen in der Tiefe, in der Dunkelheit, in der Hölle ihres Lebens sind, da sieht er nicht nur von Weitem zu und gibt ein paar Appelle an uns, sondern da geht er hinein und nimmt das auf sich. Und das haben wir gesungen und das verbirgt sich auch hinter diesem Abschnitt, hinter diesem Thema. Wenn es heute Abend noch einmal um die Stille und um das Gebet geht, nämlich das, was wir vorgestern schon begonnen haben mit Gerhard Terstegen, das machen wir heute Abend ein wenig weiter. Gebet und Stille, wie wir es bei Gerhard Terstegen nachlesen und lernen können, aber nicht nur bei ihm, sondern auch ganz woanders. Was heißt eigentlich beten? Da würden wir schon sehr, sehr unterschiedliche Antworten bekommen, wenn wir das beantworten würden. Was bedeutet Stille? Und vielleicht noch viel wichtiger, wie findet man da hinein in die Stille? Was ist das überhaupt, echte Stille? Die meisten von uns werden sagen, das kenne ich eigentlich gar nicht, was Stille eigentlich ist. Und ich würde ihm hinzufügen, den meisten gelingt das auch gar nicht, echte Stille zu finden, weil irgendetwas immer weiterläuft, weiterläuft, weiterläuft. Und wenn jemand denkt, eigentlich wissen wir das doch, was Beten heißt, wie Beten geht, Es kann vielleicht sein, dass wir vieles schon wissen. Klavierspielen geht auch ganz einfach, garantiere ich Ihnen. Nichts ist einfacher als Klavierspielen. Wenn meine Frau sich ans Klavier setzt und dann muss ich ihr nur eine Liednummer nennen und dann spielt sie das, nichts leichter als, das muss sie gar nicht üben, das spielt sie einfach. Unser Team hier, unsere Klavierspieler jeden Abend, die sitzen da einfach und spielen da ganz entspannt vor sich hin, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Nur wenn ich mich ans Klavier setze, dann gibt es ein musikalisches Desaster. Das geht nicht. Da merke ich dann plötzlich, das ist nicht so einfach. Sondern das müsste man eigentlich viele, viele Jahre lang geübt haben, um nur ein paar Tasten zu treffen, um überhaupt eine Melodie erkennbar zu machen und dann noch verschiedene Stimmen dazu zu spielen. So einfach, wie es aussieht, ist es eben doch nicht. Und ganz ähnlich ist es auch mit dem, was wir schon von Kindheit an gelernt haben, nämlich, dass wir als Kinder schon vor dem Schlafengehen unsere Kindergebete aufgesagt haben oder gebetet haben, gelernt haben zumindest, dass wir gelernt haben, dass wir zu bestimmten Tageszeiten beten, vor den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten, wenn wir Probleme haben, wenn wir in Not sind, wenn es irgendwie brenzlig wird, dann ist es immer gut, wenn man beten kann. Wenn man eine Matheaufgabe, eine Mathearbeit schreiben muss, dann lernen sogar Schüler das Beten, wenn sie nicht gelernt haben. Das alles ist aber nicht das Beten, von dem wir reden. Beten ist auch keine Übungssache, sondern Beten ist eine Haltung, in die wir hineinwachsen dürfen. Und ich würde vermuten und sagen, das ist eine Haltung, in die wir ein Leben lang hineinwachsen und die immer zu tun hat mit einer ganz tiefen, intensiven, lebendigen, echten Beziehung. Also nicht nur, dass wir etwas formulieren können, wie wir es als Kinder vielleicht getan haben oder dass man ein Gebet aufsagt, sondern dass wir eine Beziehung haben, eine Beziehung zu diesem Vater. Herr, lehre uns beten. Das war eigentlich der Beginn dieser Szene, von der wir gelesen haben. Und das sagen die Jünger. Wir wissen nicht, wie man das macht. Wir wissen nicht, was Beten eigentlich heißt, wie Beten geht. Und ich bin sicher, die haben alle schon häufig und viel gebetet, schon lange bevor sie Jesus kennengelernt haben, haben sie auch gebetet. Aber wir wissen das und viele von ihnen haben das ähnlich erlebt. In der Seelsorge ist oft ein Thema, dass Menschen eine Not haben mit dem Beten, dass das nicht nur ein großes Geschenk ist, sondern dass es eine Last ist, für manche eine Pflichtübung, die sie gerne auch irgendwie erledigen wollen, aber das immer wieder eine Überwindung kostet, weil das manchmal ein Rätsel ist. Wie funktioniert eigentlich Gebet? Ja, oder dass manche machen ja eher die umgekehrte Erfahrung, dass sie eher den Eindruck haben, mein Gebet funktioniert irgendwie nicht. Ja, da kann man große Biografien lesen von irgendwelchen Gestalten, die ihre Gebetserfahrungen da beschrieben haben und man denkt, das möchte ich auch gerne und dann probiert man's und es funktioniert einfach nicht so, wie es andere beschrieben haben. Manchem ist das eine Anfechtung, ein Problem. Beten kann zu einem Problem werden. Beten will gelernt sein. Wie macht man das, damit es funktioniert? Und woran erkennt man das, dass es funktioniert? Was passiert da eigentlich im Gebet? Dass Beten natürlich Reden mit Gott ist. Das ist für uns eigentlich klar. Das war für uns schon als Kinder klar. Das habe ich irgendwann auch verstanden, dass Beten keine besondere Sprache braucht, keine speziellen Formulierungen, dass ich ihn nicht überreden oder überzeugen oder überwinden muss, sondern dass ich sagen kann, mein Vater versteht meine Sprache. Auch die Haltung, ob ich sitze oder liege, stehe oder knie oder irgendwelche besonderen Formen mir noch ausdenke, solange ich weiß, ich rede mit meinem Vater, solange darf ich auch wissen, dass er meine Sprache und meine Anliegen kennt und versteht, dass er sogar in das Verborgene hineinsieht. Das hat Herr Jesus hier deutlich beschrieben. Er sieht sogar das, was ich selber nicht sehe, weil er mich kennt. Ich könnte es auch negativ formulieren, weil er mich durchschaut. Aber es ist nicht negativ gemeint, sondern er weiß, was in mir ist. Er sieht in das Verborgene hinein, er weiß, was Not tut für mich, um das mit einer alten Formulierung zu sagen, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest oder wie es hier heißt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Da kommen manche Findige und würden sagen, ja, und warum soll ich dann noch beten? Ist doch Quatsch. Wenn er alles schon vorher weiß, warum soll ich mir dann noch die Zeit nehmen, die Ruhe geben? Warum muss ich alles nochmal sagen, wenn es doch nur er hören soll und er schon alles weiß? Weil eben Beten nicht nur heißt, ich rede mit ihm und ich sage ihm, was mir alles auf dem Herzen liegt und ich bearbeite meine Gebetslisten von A bis Z, sondern weil Beten vor allem viel, viel, viel mehr ein Reden Gottes zu mir und mit mir und in mir ist. Gott verbindet sich mit mir. Gott verbindet sich mit uns. Wir sagen ja auch, er kommuniziert. Ja, also reden ist ja nur, viele Worte machen wie die Heiden, aber kommunizieren, das ist viel mehr. Da geht es nicht nur um Worte. Ich kann mit ihnen kommunizieren, ohne ein einziges Wort zu sagen. Kann ich Ihnen garantieren, mache ich jetzt aber nicht. Aber es geht. Ein Blick reicht, eine Geste reicht. Und die meisten wissen gleich, was das zu bedeuten hat. Dass im Gebet eine tiefe Einheit entsteht zwischen dem Vater und mir, das ist Gebet. Dass da etwas Neues entsteht, was nicht von mir kommt, was ich nicht machen kann, sondern was er in mir schafft. Und die Frage, wie macht er das denn? Wie genau macht er das denn? Das ist das, was mich immer interessiert. Wie genau geschieht das, dass er in mir eine Verbindung, eine Einheit mit sich schafft? Paulus schreibt ganz ähnlich, ich bete darum, dass er euch Kraft gebe, nämlich das Vermögen gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Also nicht irgendwo, nicht äußerlich, nicht nur im Denken, in dem, was ich verstehen kann, sondern viel, viel tiefer an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ja, nicht irgendwo im Gedächtnis einen Platz hat, dass wir seiner gedenken, sondern dass er in unseren Herzen wohne, lebendig ist und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Also Paulus hat so eine tiefe und klare Sprache und er meint das auch genauso, wie er es hier beschreibt. Dass der unsichtbare, ewige, unausforschliche Gott hineinkommt in mein Leben, nicht nur ins Äußere, sondern in die Tiefe meiner Persönlichkeit und will sich da mit mir verbinden. Und da haben wir manche Formulierungen auch von Jesus, etwa in Markus 1, wo es heißt, und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und da ging es ganz sicher nicht um irgendwelche Anliegen, um Listen, die er abarbeiten musste, sondern es ging um die Stille, um die Begegnung mit seinem Vater, um die Einheit mit seinem Vater. Ich und der Vater sind eins. Und das geschieht in der Stille, in der Abgeschiedenheit, wo er ganz allein ist, ohne seine Jünger, allein mit seinem Vater. Und dann sagt er in Johannes 17, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Nicht nur eins miteinander, schon gar nicht nur das, was wir als gute Gemeinschaft manchmal bezeichnen, also so nettes Zusammensein, das ist nicht gemeint, sondern die Koinonia, das tiefe Zusammensein, das Verwachsensein miteinander, unlösbar. die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wie tief diese Beziehung zwischen Jesus und dem Vater war, das ahnen wir. Vielleicht verstehen wir es nicht so ganz, aber wir ahnen das zumindest, dass das eine unauflösbare Einheit war, völlig untrennbar, so eins, dass man sagen kann, das ist eine Identität, eine Person. Und jetzt sagt Jesus, ich will, dass das auch für alle gilt, die an mich glauben. Für meine Jünger und für alle, die durch sie an mich glauben werden. Und das wiederholt Paulus an verschiedenen Stellen, etwa in Kolosser 3, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Er möchte unser Herz erreichen. Und unser Herz ist nicht zuerst unser Kopf, unser Verstand, unser Wissen, unsere Rationalität, unser Denken, sondern unser Herz, das ist vor allem das, was dahinter liegt. Viel tiefer als nur das, was wir verstehen können oder formulieren können oder beschreiben können. Das ist keine zufällige Formulierung, dass die Bibel immer wieder das Herz des Menschen ins Zentrum rückt, nicht das Wissen. Wissen hatten die Pharisäer genug und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Daran gab es keinen Mangel. Wenn wir nach Klugheit suchen wollten, da würden wir in der Bibel bei vielen Gestalten fündig werden. Aber das ist nicht das, was gesucht ist, sondern es geht immer um das Herz und um die Rolle, die das Herz in unserem Leben spielt. Denn das Herz ist vor allem all das, was in uns ist, was dunkel ist, was für uns auch unerforschbar ist, unbegreiflich ist. Die Steuerzentrale meines gesamten Lebens ist nicht so sehr mein Verstand, sondern mein Herz. Jenseits von Vernunft, Verstand, Wissen und Denken, unser Herz ist so ähnlich wie das sogenannte Kämmerlein, von dem Jesus hier gesprochen hat, ebenfalls ein geheimnisvoller, unbekannter, verborgener Ort. Aber unser Herz ist noch kein heiliger Ort. Das ist der große Unterschied. Nirgends in der Bibel wird unser Herz als etwas Reines beschrieben, so nach dem Motto, ihr seid zwar alle Sünder, aber irgendwo in euch ist etwas ganz Heiliges. Das gibt es nicht. Unser Herz ist genauso verdorben, genauso unheilvoll, wie unser ganzes Leben es eben auch ist. Das sagt die Bibel immer wieder. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Jeremia 17, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Das ist eine ganz klare Doppelaussage. Es ist ein trotzig und verzagt Ding und das andere, ich kann es nicht ergründen. Auch mein eigenes Herz kann ich nicht ergründen. Das kann nur ein anderer ergründen. Jeremia 30, so spricht der Herr. Dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. Deine Sache führt niemand, da ist keiner, der dich verbindet. Es kann dich niemand heilen. Das ist das Herz. Es geht immer um das Herz. Und das Herz ist das, was meine ganze Persönlichkeit ausmacht und bestimmt. Alles, was ich tue, geht von diesem beschädigten, korrupten, bösen, desaströsen Herzen aus. Und ich habe es nicht unter Kontrolle. Und ich weiß vieles nicht, was da drin ist. Was ich will, was ich plane, was ich erstrebe, was ich rede, was ich fühle, was ich fantasiere, was ich träume. Alles hineingezogen in dieses Unheil meines Herzens. Und man kann es natürlich auch mit einem einzigen Wort beschreiben, dass da sagt die Bibel, das ist Sünde. Ganz einfach, das ist Sünde. Das ganze Unheil, der ganze Schaden meines Lebens in meinem Herzen. Und da will er hinein, das ist es. Er sucht also nicht irgendetwas Positives an uns und fängt mit dem Positiven irgendetwas an, sondern er will genau da hinein, wo der eigentliche Schaden ist. Da muss Jesus hinein. Da muss das Heil Jesu hinein. Und dafür brauchen wir dieses Kämmerlein. Dafür brauchen wir diese Stille. Dafür brauchen wir diesen verborgenen Ort, an dem er in das Verborgene hineinsieht und das Verborgene, ich sage es mal ganz einfach, behandelt. Das Verborgene ans Licht bringt, ohne mich vor aller Welt zu blamieren, sondern im Verborgenen das an mir zu tun, was in meinem Leben notwendig ist. Und das macht er ein Leben lang. Da fängt er irgendwann an mit unserer Bekehrung und dann macht er es ein Leben lang, immer wieder in der Stille, im Verborgenen hineinzukommen in unser Leben. Aber es bleibt nicht einfach nur ohne unsere Beteiligung, dass es alles nur unbewusst bliebe, sondern wir gehen da mit ihm hinein, in das Verborgene, in die Stille, in die Zurückgezogenheit, damit er an uns wirken kann. Das war der Gedanke von Gerhard ter Stegen. Das hat er formuliert, auch in seinen Liedern. Alles in mir schweige und sich innigst vor ihm beuge. Oder diese schöne Strophe, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Zunächst heißt es, es ist noch kein Heiligtum. Aber es darf zu einem Heiligtum noch werden. Das ist das Ziel. In der alten Kirche, später in der katholischen Kirche, gab es dafür die sogenannten Exerzitien. Das ist ein komisches Wort für uns, wir Protestanten mögen das nicht so sehr. Wir zucken da von vornherein ein bisschen zusammen, weil uns das irgendwie sonderbar vorkommt, suspekt erscheint. Da gibt es verschiedene Beschreibungen, Übungen, bei denen die Gläubigen sich sehr zurückgezogen haben oder noch zurückziehen. In die Stille, in die Meditation, in das sogenannte Herzensgebet, bei den Orthodoxen ist es das immerwährende Herzensgebet, in die Anbetung, in eine innere Schau, wo wir schon irgendwie ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil wir nicht genau wissen, was passiert da eigentlich, was machen die da, darf man das eigentlich, ist das nicht gefährlich, lauter solche Gedanken. Das war die Art des Betens, die schon der ganz junge ter Stegen gelernt hatte. Er hatte von einem väterlichen Freund eine sehr umfangreiche Bibliothek vererbt bekommen und zu dieser umfangreichen Bibliothek gehörten viele Originalmanuskripte von Madame Guyon. Ich weiß nicht, ob sie bekannt ist, manche haben vielleicht schon Biografien gelesen von ihr. Das war eine französische Heilige, die war irgendwie auch mit dem Königshaus in Frankreich verbunden, mit Ludwig XIV., aber sehr distanziert. Und die war sehr tief versunken in ihre Frömmigkeit, in ihre Glaubensweise, auch in ihre Übungen. Und von ihr hat ter Stegen vieles übernommen in seiner Art zu beten. Wir werden nachher noch ein paar Sätze darüber hören. Und dazu viele Schriften der sogenannten Heiligen der alten und der katholischen Kirche, die ja allesamt in griechischer oder lateinischer Sprache geschrieben waren. Das war für ter Stegen gar kein Problem. Das beherrschte er aus dem FF. Und er hat darin einen riesigen geistlichen Schatz entdeckt und herausgearbeitet. Vor allem deswegen, weil er sich so intensiv mit diesen Heiligen beschäftigt hat, sind viele Protestanten bis heute irritiert von ihm und lehnen das, diese Seite zumindest, von Gerhard ter Stegen ab. Das heißt, sie singen ganz gerne seine Lieder, die sind schön, die sind eingängig, aber das, was dahinter steckt, das wollen sie eigentlich gar nicht wissen, weil das irgendwie suspekt erscheint, weil es ja katholisch ist. Und katholisch, das ist ja irgendwie, man weiß nicht so genau, das kann ja nur falsch sein oder gefährlich sein oder so etwas. Zur Eigenart dieses Betens gehört, dass es nicht mit dem Kopf geschieht, also nicht mit dem bewussten Verstand, der gehört irgendwie auch dazu, aber das ist nicht der Kern, sondern durch die Aufmerksamkeit im Gebet, die ganz auf das Innerste gerichtet ist, auf das Verborgene. Das Herz richtet sich aus, indem es nicht mehr denkt. Das hatten wir vorgestern Abend schon gesehen, nicht mehr denken, sondern das Kämmerlein, das innere Kämmerlein, aber auch das äußere Kämmerlein mit dem Verborgenen als ein Ort der Gegenwart Gottes. Gott offenbart sich im Verborgenen. Er handelt im Verborgenen. Und das Kämmerlein ist nicht die Vorratskammer, da wo man Schinken und Spätzle und sowas aufbewahrt, sondern das Kämmerlein ist der Raum, der Ort, wo man seinen größten Schatz, seine tiefsten Geheimnisse hütet und aufbewahrt, wo man niemanden mit hineinnimmt, wo es nur noch um mich, um mein Leben und mein Reichtum, auch um meine Lasten geht. Und da hineinzugehen und ihm da zu begegnen, das ist dieser Gedanke. Den Vollzug beschreibt Madame Guyon so und genauso hat es der Stegen von ihr übernommen. Das beschreibt sie direkt. Ich stelle mich täglich einige Augenblicke vor Gott hin, indem ich, ohne vernünftige Überlegungen anzustellen, mein Gebet etwa mit folgenden Stoßseufzern beginne. O mein Vater, o mein Gott, o mein Alles, dein Wille geschehe. Also keine Gedanken eigentlich, über die man jetzt noch erst nachdenken müsste. Keine Formulierungen, wo man über den Sinn noch nachdenken muss, sondern eigentlich so etwas wie Akklamation, Proklamation. Ich rufe den Namen Gottes an. Darauf verharre ich dann einige Augenblicke in einem ehrerbietigen Stillschweigen und lasse dann das Herz ohne alle Mithilfe der Vernunft beten. Ich lasse das Herz beten. Und das ist schon ein sonderbarer Übergang, wo man nicht mehr sagt, bete eigentlich jetzt ich oder betet ein anderer in mir. Ich lasse das Herz beten, ohne alle Mithilfe der Vernunft. Warum? Weil die Vernunft blind ist. Die Vernunft hat keine Ahnung von geistlichen Dingen. Die Vernunft hat keine Ahnung von den ewigen Dingen. Deswegen sagt sie, Vernunft brauche ich da nicht. Weil das Subjekt dieses Betens, also der Handelnde des Betens, nicht der Beter selber ist, sondern der Ewige, der sich an uns gebunden hat. Der Heilige Geist, Jesus, der in mir lebt, der in mir sein Werk tut und der in mir zum Vater ruft. Und dann macht sie das, auch der Stegen hat das gemacht, 1, 2, 3 Stunden in der Stille zu bleiben in solch einem Gebet. Nichts zu denken, nicht zu grübeln, nicht zu forschen, nicht irgendwie herauszufinden, was muss ich jetzt tun, was muss ich jetzt denken, was wird von mir erwartet, sondern in der Stille zu bleiben. Erstaunlicherweise bestätigen das die Neurowissenschaften heute, dass in dem Moment oder von dem Moment an, in dem wir nicht mehr denken, wenn es denn jemals gelingt, wenn wir nicht mehr denken, dann schaltet unser Gehirn um in einen ganz anderen Modus. Wir könnten das ganz schlicht als einen Turbo-Modus bezeichnen. Da werden wir frei von den inneren eigenen Gedanken und auch von den Blockaden. Wir werden das noch ein wenig deutlicher sehen nachher. Man hat Herr Stegen vorgeworfen, er würde das Wort der Bibel nicht ernst genug nehmen. Das Sola Scriptura, was ja sozusagen das Grundgesetz aller reformierten Christen war, egal ob lutherisch oder kalvinistisch oder zwinglianisch, dieses allein die Schrift, das war das, was eigentlich die Reformation ausmachte und alle Protestanten miteinander verbindet. Er würde die Methoden der katholischen Kirche verehren und das katholische Gift zurückholen in die evangelische Kirche, damit die Reformation verraten und man wüsste eigentlich gar nicht, ob jetzt der Stegen wirklich Protestant oder Katholik oder sonst irgendwas sei, weil man das ja nicht verbinden konnte mit dem evangelischen Glauben. dazu kam, dass der Stegen tatsächlich geraten hat, nicht zu viel und nicht zu intensiv in der Bibel zu lesen. Jedenfalls sah das so aus. Hat er natürlich nicht gemacht. Ich glaube, er würde jeden von uns in den Schatten stellen mit der Intensität und der Zeit, wie er die Bibel gelesen und auch gekannt hat. Sondern er hat gesagt, nicht nur lesen, schon gar nicht nur mit dem Verstand lesen, sondern immer mit dem Herzen lesen. Ein ganz anderes Lesen für ihn. Immer mit dem Herzen lesen, was dazu zu lesen ist. Dann hat er auch gesagt, lies nicht zu viel auf einmal, wie manche dergestalt ein Kapitel nach dem anderen daher raspeln, als wenn sie es Gott in Rechnung stellen wollten, wie viele Kapitel sie in der Bibel gelesen hätten. Geschieht es aber, dass du unterm Lesen gerühret, gestärket, gesammelt wirst, dass dich die Salbung des Heiligen Geistes inwendig lehren will, so lies doch aus Unverstand nicht immer weiter, damit du solche kostbare Salbe nicht wieder verschüttest, sondern halte da stille, stille mit all deinem Denken, Wollen und Wirken und überlass dich ganz solchen teuren Wirkungen Gottes und seiner Gnade, um in innigster Stille und Abgeschiedenheit zu hören, was der Herr selbst redet, und zwar in dir redet. Das ist was der Stegen meinte und was er bezweckte. Und wenn wir das dann bei Luther noch einmal vergleichen, dann werden wir sehen, Luther hat dasselbe gesagt. Also der Stegen und auch Madame Guyon hat nichts anderes gesagt, als das, was für Martin Luther ganz selbstverständlich war. Und dann galt auch für der Stegen, das geschriebene Wort ist ein immerwährendes und unverfälschtes, er sagt, ein Denkmal. Keine Missachtung der Schrift, keine Geringschätzung oder Unterordnung der Schrift oder irgendetwas anderes, sondern alles ist unter der Schrift zu sehen. Die einzige unfehlbare Richtschnur und Spiegel, heilsam und zurechtbringend, da kommt eine sonderbare Formulierung, heilsam und zurechtbringend durch das Gesetz. Hier noch nicht das Evangelium. Heilsam und zurechtbringend, also ans richtige Ziel bringen, zum richtigen, an den richtigen Ort bringen, nämlich zum Kreuz Jesu, durch das heilige Gesetz, bis der Mensch endlich hindurchschaut zum vollkommenen Gesetz, nämlich zum geistlichen Gesetz, zum Evangelium, zum Heil in Jesus, zum Gesetz der Freiheit und der Liebe. Das ist paulinisch, ganz eindeutig. Das könnte Paulus ganz genauso formuliert haben. An manchen Stellen hat er es auch ganz genauso oder ganz ähnlich formuliert, dass alles Bemühen in der Anbetung immer an die Schrift gebunden bleibt, denn sie ist uns gegeben, dass wir durch sie sollen bestrafet, unterrichtet, erwecket und gestärket werden zur Gottseligkeit, dass wir sie, die Gottseligkeit, sollen erleben und erfahren. Wer nur Hirnerkenntnis in der Schrift suchet, der missbraucht die Schrift. Ich könnte es ein bisschen vorsichtiger sagen, der hat es nicht verstanden. Der muss nochmal ran. Noch einmal lesen, aber noch einmal auch still werden unter der Schrift. Sie ist uns gegeben, dass wir vermittels derselben Schrift von unseren mannigfaltigen Zerstreuungen in Sinnen und Gedanken und elenden Wirksamkeiten unserer blinden Vernunft gesammelt werden und ohne eigenes Forschen, Spekulationen, Meinungen oder andere dergleichen Wirksamkeiten uns noch mehr von Gott und unserem eigenen Herzen zu zerstreuen. Das ist etwa das, wo wir möglicherweise sagen würden, wir müssen uns halt konzentrieren auf die Schrift, auf das Wort. Mit äußerster Konzentration, oder würde Herr Stegen sagen, auf gar keinen Fall konzentrieren, sondern Kontemplation statt Konzentration. Nicht auf ein Wort konzentrieren, nicht auf einen Gedanken, nicht auf eine Frage, nicht auf ein Problem, sondern das Wort wird lebendig, wenn wir ihm den Raum geben. Und es wird nicht lebendig, indem wir nachdenken. Das Wort ist an sich lebendig. Wir müssen nur den Weg finden, wie es in uns lebendig werden und bleiben kann. Was dabei dunkel bleibt in der Schrift, darf übergangen werden. Wir müssen es nicht verstehen wollen, was uns Gott noch nicht zu verstehen geben will. Wo Gottes Wort einen Menschen trifft, soll er keine Ausflüchte suchen. Wo es ihn fordert im Gesetz, soll er nicht meinen, er könnte es so tun und sich so stellen, wie es Gott fordert, sondern sich ganz ihm überlassen in Armut und Ohnmacht, damit Christus Wollen und Vollbringen schafft und ihn inwendig mächtig mache. Auch die vielen Erklärungen, sagt der Stegen, die man dazu lesen kann und sich machen kann, Erklärung der Schrift oder Erklärung zur Schrift, schaden und verwirren mehr, als dass sie nutzen. Nicht die Schrift müsse durch menschlichen Sinn, durch menschliche Vernunft geformt werden, sondern Sinn, Herz und Wandel muss sich formen lassen nach der Schrift durch den Heiligen Geist. Das ist ein komplett anderes Denken, eine ganz andere Herangehensweise an das Wort Gottes. Nicht ich muss denken und verstehen und alles begreifen, sondern ich darf ihm Raum geben, damit sein Wort mich verändert, in mir lebendig wird, mich lehrt. Ja, ich muss dem Wort nicht sagen, was es mir dann sagen soll. Ich muss dem Wort nicht erst mal sagen, was ich hinterher begreifen soll, was es mich lehren will, sondern ich darf darauf warten, dass sein Wort mich lehrt, was es mich lehren soll. Das ist eine schallende Ohrfeige für jeden Theologen. Für jeden, der meint, man muss denken. Man muss alles gelernt haben. Nicht nur die Ursprachen, sondern auch Dogmatik, Systematik und alles, was dazugehört. Deswegen, da gibt es manch eine alte Oma, die hat mehr von der Schrift verstanden, obwohl sie noch nie Griechisch, Hebräisch, Latein und Dogmatik gehabt hat. Aber den Glauben hat sie. Das ist der Sinn. Dazu braucht man nicht das ganze Wissen. Er hat die vielen Theologen, die Orthodoxen seiner Zeit vor Augen gehabt. Die ganzen protestantischen Theologen, die katholischen Theologen, wo er gesehen hat, wie gelehrt sie waren und trotzdem das Evangelium nicht verstanden haben. Ähnlich die Aussage, wer bisweilen die wenigsten Schriftworte im Gedächtnis und im Munde hat, besitzt oft das meiste vom Sinn und Geist der Schrift in seinem Herzen. Auf den Eindruck, Licht und Salbung komme es an, welche sich beim Hören oder Lesen der Schrift in unserem Grunde eröffne. Grund ist wieder unser Herz, die Tiefen meiner Persönlichkeit, die Tiefen dessen, was in mir alles ist. Das ist der Grund in mir, wo sich das zeigen, wo das wirksam werden soll. Das sei die Substanz oder Kraft des Brots, ja, wo ich auch nicht mehr tun muss, als das Brot zu essen. Und von da an geht alles seinen Gang. Dass ich mich ernähren kann, dass das irgendwie sich umsetzt in alle möglichen Stoffe und ich davon leben kann. Und nicht der Schall oder leere Bilder im Kopf, also leere Vorstellungen, Ideen, Gedanken, Theorien, Visionen, was da alles so ist. Und jeder Schritt in seiner Argumentation wird begründet mit mindestens einem oder zwei Schriftworten. Das ist ihm wichtig, dass er nicht sagt, ich habe da so ein paar Dinge, Ideen kennengelernt bei den katholischen Heiligen und die finde ich so überzeugend, dass ich sie euch weitergeben muss, sondern alles wird mit der Schrift begründet. Und da, wo wir immer noch ein wenig skeptisch sind, weil das ja so katholisch klingt, Wenn wir an diese Heiligen denken, die uns allesamt irgendwie suspekt sind, dann müssen wir zugleich bedenken, die Heiligen der katholischen Kirche waren allesamt keine typischen Vertreter der katholischen Lehre, sondern das waren fast ausschließlich Männer und wenige Frauen, die sich in einen deutlichen Kontrast zur katholischen Lehre gestellt haben, die verfolgt worden sind von ihrer katholischen Kirche, weil sie so gedacht und gelehrt und geglaubt haben. Und viele von ihnen sind umgebracht worden. Warum? Weil sie einen reformatorischen Geist in sich hatten. Weil sie die Kirche in ihrem Erstarren gesehen haben. Weil sie die Kirche wieder lebendig sehen wollten. Das waren lauter reformatorische Gestalten. Nur sie waren alle zur falschen Zeit am Werk. Die Zeit war noch nicht reif für eine Reformation. Die kam erst mit Luther und Zwingli und Calvin und anderen. Deswegen sind sie alle untergegangen. Und wir zählen sie heute zu den typisch katholischen Heiligen. Das sind sie gar nicht. Sie sind die ganz untypisch katholischen Heiligen, die etwas ganz anderes gelehrt und geglaubt haben, als das, was in der katholischen Kirche schon damals die Norm der Lehre war. Ausübung und Erfahrung nennt der Stegen das, sowohl der Wahrheit als auch der Erkenntnis. Und durch das Ausüben und Erfahren kommen wir von einer Wahrheit zur nächsten, von einer Erkenntnis zur nächsten. Und er geht davon aus, immer wenn wir eine Erkenntnis haben, schließen sich eine ganze Reihe von anderen Erkenntnissen direkt an. Eine Erkenntnis zur anderen. Je mehr Decken weggetan sind, desto mehr wird auch das Licht mit mehrerer, das heißt mit größerer Klarheit, Wärme und Kraft, Herz und Verstand berühren können und solches von einer Klarheit zur anderen. Siehe 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Und immer ist er das Subjekt, immer ist er der Handelnde, auch in uns ist er der Handelnde. Das ist der ganz einfache, schlichte Gedanke. Mit Erfahrung meint der Stegen, wer sich sein Elend aufdecken lässt, der bekommt eine Ahnung, was Buße ist. Dass wir umkehren dürfen, dass da ein Kreuz ist. Dass wir uns hinwenden dürfen mit unserer Schuld, mit unserem Elend und nicht vor ihm davonlaufen müssten. Wer in die Buße eingeht, der sieht endlich, was Glaube sei. Wer sich im Glauben übet, der lernt, was Jesus sei. Nach der Überwindung einer Verdorbenheit sehen wir eine andere. Sind wir auch darin getreu, so sehen wir immer ein Mehreres. Damit meint er, wir sehen immer ein Vielfaches. Wenn wir einen Schritt gegangen sind, dann tut sich eine neue Welt auf. Wenn wir durch eine Tür hindurchgegangen sind, sehen wir gleich noch 5 neue Türen, die sich für uns öffnen. Sind wir auch darin treu, so sehen wir immer ein Mehreres, das heißt ein weiteres, also Wachstum. Und diesen Weg der Erfahrung, dieser Weg der Erfahrung lässt sich nach der Stegen nicht irgendwie abkürzen, sondern den muss man gehen. In der Stille, im Schweigen, im Hören auf das, was er in uns sagt und auch zu uns sagt, aber vor allem, wie sein Wort in unseren Herzen seine eigene Wirkung entfaltet. Ferner ist eine innige Sammlung und Andacht des Herzens zu der Gegenwart Gottes im Menschen nötig, indem er alle Wirksamkeiten, alles Nachsinnen und Betrachten seiner Vernunft lässt. Sie helfen nicht, sie verhindern nur. In demütiger Gelassenheit die Wirkungen des Lichts und der Gnade Gottes erwartend. Wie sehr die Schrift bei ihm in der Mitte steht, das betont er immer wieder. Aber dass es immer zu einem Herzensgebet werden muss, dass immer das Innerste des Menschen, das Verborgene im Menschen gemeint ist und das Ziel ist, unbedingte Ehrerbietung gegenüber der Schrift, geschrieben von heiligen Männern Gottes, Volk gnädigstem Willen, teuren, heilsamen, freundlichen Rat Gottes zur Erlösung und Seligkeit. Von ihr hängt Leben und Tod, Seligkeit und Verdammnis ab. Sie muss von außen gelesen werden in der Erwartung, dass Gott zugleich vernehmen lasse die Worte seines Geistes von innen. Willst du beten? Vergiss alles, was du getan hast oder vorhast zu tun. Lass alle Gedanken vorüberziehen, gleich ob gut oder böse. Gebrauche beim Beten keine Worte, es sei denn, du fühlst dich innerlich dazu gedrängt. Nur eines habe im Sinn, dass in deinem Herzen eine einfache, tiefe Sehnsucht nach Gott wach ist. Wir müssen noch ein wenig der Frage nachgehen, warum tun wir uns so schwer mit diesen Gedanken? Warum ist uns das so unheimlich, wenn wir an diese Ideen denken, die so mit dem Katholischen verbunden zu sein scheinen? Das kommt nicht nur, weil es irgendwie katholisch ist, sondern das kommt auch daher, weil es eine berechtigte Angst gibt vor allem Meditativem. Meditation ist uns per se in der Regel suspekt. Wir kennen das von der transzendentalen Meditation oder von Yoga oder von Achtsamkeitsübungen oder Entspannungs- oder Atemübungen, weil vieles davon aus den fernöstlichen Religionen und Kulturen stammt und wir deswegen von vornherein eine ganz, ganz große Vorsicht haben, zu Recht, weil wir immer davon ausgehen, dass alle diese Formen von Meditation, Yoga, TM und was da alles ist, auch Hypnose zum Beispiel, irgendwelche Techniken sind, die für uns verboten sind. Aber ich möchte Sie einmal bitten, genau hinzuhören, weil das sehr wichtig ist, dass all diese verschiedenen Arten der Meditation zunächst einmal nur Techniken sind. Mehr noch nicht. Es sind zunächst einfach nur Techniken, die versuchen, in das Unbewusste und Unterbewusste des Menschen vorzudringen und irgendwie das Unbewusste zu transformieren. Das liegt einfach daran, dass auch andere Kulturen, auch andere Religionen und andere Philosophien das längst begriffen haben, dass unser Herz nicht das reine Herz ist. Dass wir nicht so vernünftig und klug und rein sind, wie wir gerne hätten, sondern dass da ein Desaster in uns ist. Das haben fast alle Religionen verstanden. Und jede Religion versucht, irgendwie da heranzukommen. Das machen die Fernöstlichen mit Meditationen, mit bestimmten Übungen, mit Yoga und anderem. Und das ist uns sehr suspekt und unheimlich. Es geht aber bei allen Formen um das menschliche Herz. Wie kommt man daran? Wie lässt sich das irgendwie verändern, transformieren? Das Problem ist aber nicht die Technik, mit der man das macht, sondern das eigentliche Problem liegt darin, dass in jeder Art von Meditation, immer in allen Formen von Meditationen, immer ein geistlich-geistliches Vakuum entsteht. Eine große Leere, das heißt, wenn ich anfange zu meditieren, ob das Yoga ist oder TM oder Hypnose oder was auch immer das sein mag, es entsteht in mir ein Vakuum, das ich normalerweise mit meinem Verstand kontrolliere. Wenn ich aber jetzt sage, nicht bedenken, dann ist sozusagen in meinem inneren Vakuum die Tür weit geöffnet für alles Mögliche. Und da müssen wir zu Recht sagen, das ist hochgradig gefährlich. Wenn wir einfach so das Innere öffnen für alles Mögliche, ohne genau zu wissen, was passiert denn jetzt eigentlich darin? Denn Meditation heißt immer, dass wir die unsichtbare Welt betreten, und zwar direkt. Meditieren heißt, der Raum geht weit auf in eine unsichtbare und in der Regel auch unbekannte Welt. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie die unsichtbare Welt aussieht und was dafür für Mächte wirksam sind, für Gestalten, für Ideen, für Geister und für Geist. Und wer sich einfach in irgendeiner Meditation öffnet und hingibt und das dann auch noch vielleicht toll findet, welche Erfahrungen da macht, der muss immer wissen, dass er nicht weiß, welche unsichtbaren Kräfte jetzt in ihm wirksam werden. Wann immer ich die unsichtbare Welt betrete, und das tun wir, auch wir Christen, wir betreten die unsichtbare Welt Gottes. Wir treten vor seinen Thron, das ist unsichtbare Welt. Und wir können und wir tun das nur und wir dürfen das nur, weil wir genau wissen, in wessen Gegenwart wir sind. Weil wir genau wissen, dass wir Kinder Gottes sind, an denen keiner sonst ein Recht hat, dass wir ein Zutrittsrecht haben in seine Gegenwart, vor seinen Thron, dass wir ein Bürgerrecht haben in den Himmeln, dass wir zu ihm kommen dürfen in die unsichtbare Welt. Und wenn wir vor seinen Thron treten, dann müssen wir da nichts mehr kontrollieren oder im Griff haben oder bedenken, sondern da dürfen wir völlig frei, völlig offen sein. Und darauf warten, dass er in uns wirksam ist, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Da kann keine andere Macht sich hineindrängen. Wenn das gilt, dass wir Kinder Gottes sind, und wenn ich weiß, welchem Geist, welchem Herrn, welchem Gott, welchem Vater ich mich ausliefere, wenn das nicht gilt, dann betrete ich eine fremde, unbekannte Welt. Und was dann geschieht, das hat Jesus sehr deutlich beschrieben in Matthäus 12. Da heißt es, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt, dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin. Und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. So wird's auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Also auch da sagt die Bibel sehr, sehr deutlich, wie wir mit diesen unsichtbaren Welten umzugehen haben, dass wir aber trotzdem eingeladen, bestimmt, berufen, aufgefordert sind, die eine unsichtbare Welt in der Gegenwart Gottes zu betreten, da völlig frei hineinzugehen und ihn wirklich nicht belehren müssen, was er an uns zu tun hätte, sondern wissen und glauben und vertrauen, dass er es einfach macht. Ich muss das nicht einmal wissen, was er an mir macht, aber ich darf glauben, dass er sein Werk an mir tut. Wenn ich als Gottes Kind in die Stille gehe, in seine Gegenwart gehe, mich komplett ihm ausliefere, mein Herz, mein Denken, meine Sinne, dann gilt das, was wir bei Ter Stegen lesen und singen und nachvollziehen können, wenn es heißt, majestätisch Wesen, möchte ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott in allem. Du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit. Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben. Da kann Ter Stegen schon mal 3, 4, 5 Tage Essen und Trinken vergessen bei diesen Gedanken. Ist ihm immer wieder passiert. So versunken war er in diesen Gedanken. Das ist biblisch, tatsächlich biblisch. Wenn wir die Aussagen nehmen, Psalm 17 etwa, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Da geht es nicht um das Erwachen am frühen Morgen, wenn man dann aufsteht von seinem Bett oder von seinem Lager und dann langsam zu Verstand kommt und dann wieder an ihn denken kann, sondern das ist das Erwachen aus der Gottesbegegnung. Das ist auch ein Erwachen aus der Stille. Es kann auch ein Wachen aus tiefster Anfechtung sein. Wenn jemand wieder herauskommt, die dunkle Nacht der sogenannten Heiligen, die Anfechtung, wo jemand nicht mehr weiter kann. Wenn ich erwache, will ich satt werden an deinem Bilde. Geniale Formulierung. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Matthäus 5, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und noch einmal 2. Korinther 3, nun aber schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Das geht nicht mit unserem Verstand. Das geht nur in der Tiefe unseres Herzens, welche den Vater anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Teufel hat kein Problem damit, dass wir viel beten, dass wir all unsere Bitten vor ihm ausbreiten, die ganzen Listen, jeden Tag wieder neu. Der Teufel hat ein Problem damit, dass wir eins werden könnten mit ihm, dass wir so tief hineingezogen werden in seine Gegenwart und er so tief in uns gegenwärtig sein könnte. Das ist sein Problem. Und ich vermute, deswegen finden wir kaum noch zur Stille, finden kaum noch die Ruhe, die wir eigentlich bräuchten, um in diese Gegenwart Gottes zu finden, dass er in uns wirken kann. Nicht viel plappern wie die Heiden, nicht viele Worte machen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Aber eine einsame Stätte zu haben, wo völlige Stille, völlige Ruhe ist, im Geist, im Gemüt, im Herzen, eins zu werden mit ihm. Ich in dir und du in mir. Das ist sein erklärter Wille. Das war seine Idee. Das ist sein Ziel mit uns. Und das geht nur im Kämmerlein. Nicht irgendein Raum in unserer Wohnung, sondern die völlige Stille, die wir gelegentlich noch finden und ihm dort begegnen. Ich bete noch. Herr Jesus, und das ist unsere große Not in unserer Zeit, dass wir permanent so beschäftigt sind, abgelenkt mit so vielen Dingen, uns tyrannisieren lassen von Pflichten und Aufgaben, von Gedanken und von lauter guten Dingen, die da sind, die uns ständig abhalten, davon dir in der Tiefe zu begegnen, dass du in uns wirken kannst mit deinem Wort, mit deinem Geist, mit der Saat, die du in unser Leben hineingestreut hast. Und wir wollen dich darum bitten von ganzem Herzen, dass du uns auch ganz neu das Beten lehrst. Dass wir nicht viele Worte machen müssen, sondern dass wir still werden vor dir und das vielleicht zum ersten Mal erfahren, mit welch einer Kraft du in unserem Herzen gegenwärtig und wirksam bist. Wir bitten dich für uns, dass wir das erfahren und erleben. Wir bitten dich für uns auch als Gemeinde. Wir bitten dich für all die Menschen, die sich sehnen nach einer Gemeinschaft mit dir. Lass sie das entdecken und finden, wie nah du uns kommst und wie stark deine Kraft in unseren Herzen sein kann. Danke, dass du da bist, dass du mitgehst, dass du segnest und dass du nicht aufhörst, in uns zu wirken. Gelobt sei dein Name. Amen.